Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bei uns geht es heute um den Rover Jadehase 2 und die ersten Ergebnisse der chinesischen Mission auf der erdabgewandten Seite des Mondes. Wir sprechen über den Stand und Verlauf der Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen und stellen schließlich einen prähistorischen Kaugummi aus Birkenpech vor. Am Mikrofon Uli Blumenthal. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Die chinesische Mondmission Chang'e 4 landete Anfang des Jahres als erste Raumsonde überhaupt auf der Rückseite des Mondes. Der abgesetzte 140 Kilo schwere Rover Jadehase 2 hat bereits 4 lange kalte Mondnächte überstanden und fast 200 Meter zurückgelegt. Jetzt legen chinesische Planetologen erste geologische Ergebnisse der Messungen von Jadehase 2 vor. Karl Obern hat die Details.
Der Mond dreht sich in 28 Tagen einmal um seine Achse und weist der Erde immer die gleiche Seite zu. Daher kannte der Mensch dessen Rückseite erst seit dem Raumfahrtzeitalter. Und obwohl ihn bis heute viele Mondsatelliten aus Russland, den USA, Japan, China, Indien und Europa umkreist haben, dauerte es ganze 6 Jahrzehnte, bis schließlich auch eine Raumsonde auf der erdabgewandten Seite landete.
Es ist das erste Mal, dass wir solche robotischen Untersuchungen auf der Mondrückseite durchführen können. Und das zeigt schon, dass dafür eine sehr spezielle Infrastruktur nötig ist.
Patrick Pinet ist Planetologe an der Universität Toulouse und wie alle seiner Kollegen allein schon von den technischen Leistungen seiner chinesischen Kollegen begeistert. China postierte im Mai 2018 den Relais-Satelliten Zhejiang auf einem Lagrange-Punkt, von dem aus ein ständiger Funkkontakt zwischen der Mondrückseite und der Erde möglich wurde. Am 3. Januar dann landete Chang'e 4 mit dem Rover Jadehase 2 im 2500 Kilometer großen Südpol-Aitken-Becken, dem größten Einschlagsbecken im Sonnensystem. Hier ist die sonst dutzende Kilometer dicke Kruste des Mondes extrem dünn, hatten Schwerefeldstudien ergeben. Und das machte sie interessant.
Die bisherigen globalen Studien haben uns gezeigt, dass es einen Ort gibt, von dem wir bislang keine repräsentativen Proben besitzen, und der liegt im Südpol-Aitken-Becken.
Der Jadehase 2 machte sich Anfang Januar auf den Weg und untersuchte mit einem Infrarotspektrometer den Mondstaub. Allein dessen erstes Ergebnis war den chinesischen Forschern nun eine wissenschaftliche Studie wert. Der Staub besteht laut Dawei Liu vom Shanghai-Institut für Technische Physik aus den Mineralen Olivin und einem kalziumarmen Pyroxen. Diese Kombination von Mineralen ähnelt sehr stark einem Gestein namens Peridotit, aus dem der Mantel in der Tiefe der Erde besteht. Damit wird Forschern dank Jadehase 2 nun ein Blick in den Mantel und somit den Schalenbau des Mondes möglich. Und der hier wohl zutage liegende Mondmantel wiederum ist bei Planetologen ein heiß begehrtes Gestein, denn er entstand während einer nur schwer zu untersuchenden Phase des frühen Sonnensystems, als globale Ozeane aus glühend heißer Magma viele planetare Oberflächen bedeckten.
Das wäre ein großer Fortschritt, denn der Mond gilt als eine Art Paradebeispiel für die Entstehungszeit aller inneren Planeten, inklusive Erde, Mars, Merkur oder Venus. Nur dass dort aktive geologische Prozesse die Zeugnisse dieser Magma-Ozeanphasen ausgelöscht, verändert oder stark gestört haben.
Die chinesischen Forscher schränken ein, dass ihr erstes veröffentlichtes Messergebnis lediglich von Mondstaub stamme, der durch Einschläge oder Einflüsse der Sonne chemisch verändert worden sein könnte. Auch vulkanische Prozesse könnten das Gestein der Mondkruste nachträglich mit dem Mantelgestein vermischt haben. Ob im Südpol-Aitken-Becken also wirklich die Zeugnisse eines uralten Magma-Ozeans zutage liegen, muss der Jadehase 2 erst noch beweisen.
Jadehase 2 und der Mondmantel. Chinas Mondrover liefert erste Ergebnisse über die Zusammensetzung des Mondstaubs. Ein Beitrag von Karl Obern. Seit 19. März steigern 4 Telekommunikationsunternehmen bei einer Auktion in Mainz um die Frequenzen für den Mobilfunkstandard 5G. Geboten wird dabei auf insgesamt 41 Mobilfunkblöcke, die sich über das 2 GHz Spektrum, den Bereich ab 3,4 GHz und ab 3,6 GHz verteilen. Aktuell steht die Summe nach 354 Runden bei mehr als 5,874 Milliarden Euro. Ich habe gestern Abend, da war man noch in Runde 343, mit Professor Dr. Achim Wambach telefoniert. Er ist Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Und ich habe ihn gefragt, wie diese Auktion genau funktioniert.
Ja, das ist eine Mehrrundenauktion offensichtlich. Wir sind ja schon bei über 340 Runden. Es wird auf jeden Block geboten und in der nächsten Runde kann jemand dann diesen Block wieder überbieten. Und die Auktion läuft so lange, bis auf keinem Block mehr geboten wird. Dann endet die Auktion. Wann das passiert, wird man sehen.
Nach jeder Versteigerung wird ja das Höchstgebot und der Höchstbieter veröffentlicht. Das heißt, diese Auktion ist zeitlich völlig offen.
Genau. Die können jetzt auch noch weitere Wochen bieten, wenn das Budget es hergibt und die Businesspläne. Also hinter diesen Geboten steckt ja eine unternehmerische Kalkulation. Was sind mir diese Frequenzblöcke wert? Was ist das Geschäft, was ich anschließend machen will? Und auf der Basis haben die auch einen Wert berechnet, wie weit sie dann mit ihren Geboten gehen wollen.
Warum ist man bei dieser Auktion dann immer wieder offen, neu zu bieten auf einen Block, den eigentlich vielleicht schon der Konkurrent ersteigert hat? Was ist der Sinn, der dahinter steckt?
Das große Problem bei grundsätzlich der Zuteilung von Frequenzblöcken ist, das den Unternehmen zu geben, die auch am meisten damit anfangen können. Und diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wer braucht die Frequenzblöcke mehr? Wer will schneller vielleicht den 5G-Standard ausrollen? Wer kann das besser mit den anderen Frequenzen, die Unternehmen haben, kombinieren? Und deswegen hat man sich gesagt, diese Entscheidung, wer was bekommt, das sollen die Unternehmen selber treffen über so eine Auktion, die dafür recht effizient ist, sozusagen rauszufinden, wer den meisten Wert an diesen Blöcken hat.
Nun bietet man auf einzelne Blöcke in verschiedenen Frequenzbändern. Wie muss man sich das vorstellen? Versucht man, alle Blöcke eines Frequenzbandes zu bekommen oder seine Blöcke, die man ersteigert, über die Frequenzbänder zu verteilen?
Ja, das hängt auch davon ab, welche Technik die Unternehmen am Ende benutzen wollen. Die haben ja andere physikalische Eigenschaften. Manche haben eine höhere Reichweite, manche eine geringere Reichweite. Mit manchen kann man mehr Informationen übermitteln. Was hier besonders ist, ist, dass man wirklich auf jeden einzelnen Block bietet. Die Blöcke sind austauschbar. Die werden übrigens auch am Ende erst richtig zugeteilt, der Frequenzblock, also am Ende der Auktion, wenn sie dann mal vorbei ist. Das heißt, man hätte auch einfach sagen können, ich hätte gern von der Sorte 3, von der Sorte 2 Blöcke. Das hätte auch funktioniert, zumindest prinzipiell. Die Bundesnetzagentur hat sich entschieden, hier so eine sogenannte offene, simultane Mehrrundenauktion zu machen.
Gibt es sogenannte Schlüsselblöcke? Also man hat ein Paket von Frequenzblöcken ersteigert, kann aber damit nichts anfangen, weil der eine entscheidende Block fehlt?
Ja, also das kann passieren. Das ist auch tatsächlich eins der konzeptionellen Probleme dieser Auktion. In der Literatur wird das Exposure-Problem genannt. Ich biete auf eine Anzahl von Blöcken und dann wird mir einer rausgenommen und den hätte ich aber unbedingt gebraucht. Und jetzt habe ich die Wahl, behalte ich die anderen Blöcke, die sind mir aber vielleicht gar nicht so viel wert, aber ich habe ja schon viel drauf geboten, oder fange ich jetzt an, um diesen einen Block zu bieten und im Notfall sozusagen über mein Budget hinaus zu bieten. Und das ist tatsächlich eine Problematik, die diese Auktionsform hat. Andere Auktionsformen haben das nicht.
Man kann eigentlich nicht sagen, wann diese Auktion beendet ist, oder man kann auch nicht sagen, was jetzt zu lesen war, dass es eigentlich nur noch um einen einzelnen Block im 3,6 Gigahertz-Bereich geht, oder?
Genau, das sieht im Moment so aus, als ob es nur um einen Block geht, weil die wirklich brav immer nur auf dem Block bieten, der gerade sozusagen überboten wurde. Der bietet dann auf einen neuen Block, aber das hat noch nicht viel zu sagen. Das kann auch wieder sozusagen dazu führen, dass dann auf mehrere Blöcke gestritten wird. Das ist tatsächlich schwer, während der Auktion genau zu interpretieren, was nun das strittige Element ist.
Die Auktionsteilnehmer sind derzeit in einer Phase, hat es ein Kollege von Ihnen beschrieben, die in der Spieltheorie als Abnutzungskampf bezeichnet wird. Also jeder hofft in jeder Runde, dass der andere nicht mehr kann. Sehen Sie diese Endrunde jetzt gegeben?
Ja, also dieser War of Attrition ist ein Spiel, das man ganz gerne nutzt, um dieses Bietverhalten zu interpretieren, weil man, sagen wir, man hat schon viel investiert und es ist ja auch klar, mit jedem Gebot, was man macht, erhöht man nicht nur den Preis auf diesen Block, sondern weil die anderen ja auch nachziehen, erhöht man auch die Preise auf die anderen Frequenzblöcke, sprich auch auf die anderen Blöcke, die man selber hat. Also weiter mitbieten wird auch teurer für das, was ich sozusagen eigentlich dachte, vielleicht schon gehabt zu haben. Und deswegen ist dieser War of Attrition ganz gut, um das zu analysieren. Es sieht so aus, als ob wir in dieser War of Attrition Phase sind, aber am Ende weiß man es erst genau, also wenn die Auktion vorbei ist, weil da sind doch zu viele strategische Implikationen, die das hat.
Ist es auch auch in der Mathematik, sagt man, ein Optimierungsproblem. Ist es auch ein Optimierungsproblem für die Unternehmen, dass sie eigentlich vermeiden, viel zu viel Geld für Frequenzen zu bezahlen, dass sie dann nicht wieder reinkriegen?
Ja, also es gibt andere Auktionsformate, da ist das Bietverhalten zum Beispiel viel einfacher, weil man, wir nennen das wahrheitsgemäß bieten kann. Also da bietet man sein, was die Zahlungsbereitschaft ist, und das Auktionsformat ist so, dass man dann eine Zuteilung bekommt und die Preisregel ist so schlau gemacht, wir nennen es eine Zweitpreisregel, dass es auch sinnvoll ist, sozusagen wahrheitsgemäß zu bieten. Hier kann es zu Problemen führen, zum Beispiel man bietet auf ein Bündel von Frequenzen, die man braucht, am Ende wird eine einen rausgenommen aus diesem Bündel oder zwei, und dann steht man da und muss sich die Frage stellen, ja, komme ich da wieder zurück bei den beiden, vielleicht, dass ich sogar zu viel biete, weil ansonsten habe ich ja nur die anderen, die muss ich auch teuer zahlen, aber die bringen mir nicht so viel. Das ist also als Bild, wie wenn sie auf einen rechten und linken Schuh bieten und sie haben eigentlich auf beide schön geboten, dann nimmt ihnen einer den einen Schuh weg und mit dem linken können sie nichts anfangen alleine, und dann ist die Frage, komme ich auf den rechten nochmal zurück? Und das kann tatsächlich dazu führen, dass man zu viel bietet.
Sagt Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, über die Auktion der Mobilfunkfrequenzen für 5G. Und um den neuen Mobilfunkstandard geht es auch am Sonntag in Wissenschaft im Brennpunkt ab 16.30 Uhr. Der Fall 5G. Indizien und Beweise zu Gesundheitsgefahren bei 5G. Eurotunnel, Gotthardtunnel, Mont-Blanc-Tunnel, in all diesen Tunnelröhren ist es durch Feuer schon mal zu massiven Schäden gekommen. Der Beton ist dabei in der Hitze regelrecht explodiert. Warum? Das haben Schweizer Forscher mit Tomografieaufnahmen jetzt im Detail sichtbar machen können. Einzelheiten von Lucian Haas.
Bei Tunnelbränden kommt es immer wieder zu massiven Schäden. Der Hochleistungsbeton, aus dem die Tunnelröhren bestehen, ist zwar selbst nicht brennbar, doch unter der Einwirkung der Hitze von bis zu 1000 Grad Celsius kann er regelrecht explodieren bzw. in Schichten großflächig abplatzen.
Der Hochleistungsbeton, der hat ja nicht nur eine höhere Festigkeit, sondern eben auch eine ganz feine Porenstruktur. Und man stellt sich eben vor, dass dann der Druck, der sich dann aufbauen kann, dass der dann eine Ursache ist für das Abplatzen.
Benedikt Weber ist Experte für Betonstrukturen an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf. Gemeinsam mit Kollegen hat er jetzt erstmals mit einer speziellen Bildgebungstechnik sichtbar gemacht, was im Inneren von Beton passiert, wenn dieser stark erhitzt wird. Sie nutzten die sogenannte Neutronentomographie, um kleine Betonblöcke zu durchleuchten. Man kann sich das ähnlich vorstellen wie eine Röntgenaufnahme, nur mit Neutronenstrahlung.
Und die Neutronenstrahlen, die werden hauptsächlich vom Wasser dann absorbiert. Also das heißt, überall wo Wasser ist, haben wir nachher im Bild dunkle Stellen. Und wo kein Wasser ist, haben wir dann helle Stellen.
Im Beton ist Wasser in feinen Poren vorhanden und auch im Zement chemisch gebunden. Wird der Beton stark erhitzt, wird das gebundene Wasser aber wieder freigesetzt. Es verdampft im Inneren und dehnt sich aus. Schon länger gab es die Theorie, dass sich das Wasser im Beton von einer Hitzequelle fortbewegt und sich dabei anstaut. Die Feuchtigkeit selbst würde somit als Barriere wirken und den entstehenden Wasserdampf daran hindern, zu entweichen. Der Dampfdruck steigt derart an, dass es selbst den Hochleistungsbeton regelrecht zerreißt. Soweit die Theorie. Untersucht oder gar beobachtet wurde es bislang aber nicht. Dies hat das Team um Benedikt Weber mittels Neutronentomographie nun getan. Die Forscher hielten als Film mit 500 Bildern pro Minute fest, wie sich das Wasser im Beton verhält, wenn dieser von einer Seite erhitzt wird und austrocknet.
Weil dieses ganze Austrocknen, das ist ja ein Prozess, der geht dann einfach vorwärts. Also auf einer Seite wird geheizt und dann kommt die Trocknungsfront, und im Inneren vom Beton, wo es noch kühler ist, gibt es eine Ansammlung von Wasser. Ziemlich eindeutig konnten wir das dort auch sehen.
Und wie beim Brand in den Tunneln gab es auch im Labor einen lauten Knall, wenn wieder eine Schicht von den erhitzten Versuchsbetonblöcken entlang der Trocknungsfront abplatzte. Das Problem des explodierenden Betons ist damit zwar nicht gelöst, aber dank der neuen Einblicke können Materialforscher nun besser nach Abhilfen suchen. Eine der möglichen Strategien: feine Kunststofffasern aus Polypropylen werden in den Beton gemischt. Bei einem Brand schmelzen sie. So entstehen neue Poren und kleinste Kanäle, über die der Wasserdampf dann weniger zerstörerisch entweichen kann.
Explodierender Beton. Schweizer Materialforscher haben die Wirkung von Hitze auf Hochleistungsbeton sichtbar machen können. Ein Beitrag von Lucian Haas. Schwedische Wissenschaftler haben einen 12.000 Jahre alten Birkenpechklumpen gefunden, den man als prähistorischen Kaugummi bezeichnen kann. Aus den erhaltenen Speichelresten können sie nicht nur ablesen, wer ihn gekaut hat, sondern auch rekonstruieren, was man damals so gegessen hat. Einzelheiten von Christine Westerhaus.
Besonders appetitlich sehen sie nicht aus, die Kaugummis aus grauer Vorzeit. Sie sind etwa einen halben Finger lang, schwarz und haben deutliche Abdrücke von menschlichen Zähnen. Für die Forschung haben sich diese uralten Birkenrindenpechklumpen aber als echter Glücksfund erwiesen. Denn darin haben sich Reste von Spucke erhalten, die Anders Jötterström und seine Kollegen von der Universität Stockholm nun analysiert haben.
Wir haben in diesen Speichelresten sehr viel menschliche DNA gefunden, die wir analysiert haben. Und so ist es uns gelungen, die ältesten Genome von Menschen zu entschlüsseln, die je in Skandinavien gefunden wurden. Diese frühen Siedler haben im Mesolithikum gelebt, also in der Mittelsteinzeit. Damals haben die Menschen Feuersteine an einem Schaft befestigt und als Werkzeuge gebraucht. Dabei haben sie Harz als Kleber benutzt und es vorher wahrscheinlich gekaut, um es aufzuweichen.
Das Alter der Kaugummis aus Birkenrindenpech datierten die Forscher auf nahezu 12.000 Jahre. Weil die Zahnabdrücke darauf von Milchzähnen stammen, wissen die Forscher, dass sie von Kindern gekaut wurden. Deren Speichel und die darin enthaltene Erbsubstanz hat sich im Birkenpech über all die Jahre erhalten. Und so wissen die Forscher, dass die drei untersuchten Kaugummis von zwei Jungen und einem Mädchen ausgespuckt wurden. Warum die Kinder dieses bitterschmeckende Material in den Mund nahmen, werden die Forscher vermutlich nie herausfinden. Doch die DNA der Kinder hat ihnen verraten, dass sich die Menschen im Osten Skandinaviens vor mindestens 12.000 Jahren mit Jägern und Sammlern aus dem Westen vermischt haben.
Im Genom der Kinder haben wir relativ viel DNA von Menschen aus dem Westen Skandinaviens gefunden. Und dies ist der erste handfeste Beweis dafür, dass diese beiden Gruppen sich begegnet sind.
Die Spucke im Birkenpech verrät den Forschern aber nicht nur die genetische Identität jener, die einst darauf herumgekaut haben. In ihr sind auch die Bakterien nachweisbar, die einst in deren Mund gelebt haben. Außerdem konnten Forscher aus Kopenhagen anhand eines Birkenpech-Kaugummis den Speiseplan eines Mädchens rekonstruieren. Charakteristische Proteine darin verrieten ihnen, dass das Mädchen Ente und Aal gegessen hatte. Dank der im Birkenpech verewigten DNA wissen die Forscher, dass es zu einer Gruppe von Jägern und Sammlern gehörte und vor etwa 5000 Jahren in Dänemark gelebt hat. Ihre Hautfarbe war eher dunkel, ihre Augen blau. Außerdem entdeckten die Forscher im konservierten Speichel bestimmte Bakterien, die Erkältungskrankheiten hervorrufen. Und damit ist klar, prähistorische Kaugummis verraten den Forschern viel mehr über einen Menschen aus der Vorzeit als seine Knochen oder Zähne. Außerdem werden sie häufiger entdeckt als sterbliche Überreste, meint Matthew Collins, Professor für Archäologie am Naturkundemuseum in Kopenhagen.
Wir finden solche Birkenpechklumpen eigentlich an jeder prähistorischen Fundstelle. In Irland, in England, in Skandinavien. Und mit der menschlichen DNA, die möglicherweise in dem Birkenpech konserviert ist, hätten wir eine völlig neue und bisher unbeachtete Quelle genetischer Information.
Birkenpech war in der Steinzeit so etwas wie ein Universalkleber. Nicht nur Klingen oder Pfeilspitzen wurden damit befestigt. Die Menschen haben auch Holzgefäße und ihre Boote damit abgedichtet und Keramik geklebt. Falls die Menschen dieses Birkenpech routinemäßig gekaut haben, um es weicher zu machen, könnten Archäologen künftig völlig neue Einblicke gewinnen.
Prähistorischer Kaugummi gibt Aufschluss über den Speiseplan der Steinzeitbewohner. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Wir machen weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und Magdalena Schmude.
Wissenschaftler aus England haben Bakterien der Art Escherichia coli mit einem am Computer generierten Genom ausgestattet. Dafür bauten die Forscher das Erbgut der Darmbewohner so lange stückweise um, bis es keine natürlichen Bestandteile mehr enthielt. Ihre Arbeit präsentieren die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature. Das Forscherteam gab dem neu geschaffenen Bakterium den Namen E. coli syn 61, denn statt der üblichen 64 Dreiergruppen für die Kodierung der Erbinformation kommt das neue Lebewesen mit 61 Kombinationen aus. Die drei nicht mehr benötigten Kombinationen stehen für zusätzliche Kodierungen zur Verfügung, die es in der Natur nicht gibt. Die Bakterien könnten so Substanzen produzieren, die bisher nicht von biologischen Organismen erzeugt werden können.
Geologen entdecken eine bislang unbekannte Region des Erdmantels.
Bei der Untersuchung von Proben des Gesteins, das sich unter der Insel Bermuda befindet, stießen die Wissenschaftler auf die neue Region. Sie zeichnet sich durch eine besondere Atomzusammensetzung mit Blei sowie Kohlenstoff und Wasser aus und befindet sich in einer Tiefe zwischen 419 und 660 Kilometern, also in der Übergangszone zwischen oberem und unterem Erdmantel. Die Forscher vermuten, dass die Gesteinsplatten, aus denen die Region entstanden ist, noch vom urzeitlichen Superkontinent Pangea stammen, wie sie im Fachmagazin Nature schreiben. Die Bermuda-Inseln befinden sich auf der Spitze eines vor rund 30 Millionen Jahren erloschenen Vulkans im Westatlantik und sind deshalb für Geologen besonders interessant. Die Gesteinsproben stammen aus einem in den 70er Jahren angelegten Bohrloch, das gut 770 Meter in die Tiefe ging.
Ein Flugtaxi hat seinen ersten Testflug absolviert.
Dabei hob das elektrisch betriebene Mini-Flugzeug des Startups Lilium senkrecht von der Erde ab und schwebte dann etwa 40 Sekunden lang auf der Stelle. Wie das Unternehmen mitteilt, fand der Testflug bereits Anfang Mai auf einem Versuchsgelände nahe München statt. Weitere Flüge sollen folgen. Das Flugtaxi hat 5 Sitzplätze und wird von 36 elektrischen Jetmotoren in den Tragflächen angetrieben. Es soll innerhalb einer Stunde bis zu 300 Kilometer zurücklegen können und sowohl in der Stadt als auch in ländlichen Regionen zum Transport von Privatpersonen eingesetzt werden.
Ein neuartiger Kleber kann Wunden am Herz verschließen.
Der Bioklebstoff wurde von chinesischen Ärzten entwickelt, um stark blutende Wunden in Arterien oder am Herz schnell zu verschließen, etwa während einer Operation. Bisher ist es in solchen Fällen nötig, das Gewebe zu nähen, denn aktuell verfügbare chirurgische Kleber haften nicht fest genug an nassem Gewebe oder halten anschließend dem hohen Druck des Blutes nicht stand. Ihre Entwicklung stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature Communications vor. Der neue Kleber ähnelt im Aufbau der Struktur der extrazellulären Matrix, einem Netz aus Proteinen und Zuckern, das die Zellen im Gewebe miteinander verbindet. Nach dem Auftragen wird er mit UV-Licht gehärtet. In Versuchen mit Schweinen gelang es den Forschern, sowohl Wunden in der Leber als auch im Herzen schnell komplett zu verschließen. Auch 2 Wochen nach der Operation waren die Tiere wohlauf.
Schimpansen graben mit Werkzeugen nach Nahrung.
Das haben Zoologen aus Norwegen gezeigt. Sie filmten 10 in Gefangenschaft lebende Affen dabei, wie sie mit Händen und Aststücken nach Früchten gruben, die die Wissenschaftler zuvor in die Erde gelegt hatten. Es war das erste Mal, dass die Affen ein solches Verhalten zeigten. Das berichten die Forscher im Fachjournal PLOS ONE. Die Tiere nutzten dabei verschiedene Strategien, um an das Futter zu kommen. Sie bohrten, gruben, schaufelten oder vergrößerten die Ausgrabungsstelle und nutzten dafür Werkzeug, das sie gezielt auswählten.
Sternzeit. 16. Mai. Liegen für die Raumfahrt. Es klingt traumhaft. Man kann ungestört alle Folgen der Lieblingsserie gucken, online eine Sprache lernen, dutzende dicke Wälzer lesen und dabei die ganze Zeit im Bett bleiben. Obendrein bekommt man das auch noch gut bezahlt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sucht laufend Probanden für seine 3 Monate dauernden Bettruhestudien. Der Haken: Während der Studie darf man 60 Tage lang niemals aufstehen und muss alles im Liegen machen. Also auch essen, waschen, zur Toilette gehen und so weiter. Das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln führt seit vielen Jahren Bettruhestudien durch. Durch das dauerhafte Liegen werden Muskeln und Knochen wenig beansprucht. Sie verändern sich wie bei einem Aufenthalt in der Schwerelosigkeit. Zudem sind die Betten zum Kopf hin um 6 Grad nach unten geneigt, sodass sich auch der Flüssigkeitshaushalt des menschlichen Körpers ähnlich verhält wie bei einer Reise zur internationalen Raumstation. Bettruhestudien sind rein medizinisch ein gefühlter Raumflug. Noch bis Ende Juni läuft die ACBRESA-Studie mit jeweils 12 Frauen und Männern. Dabei untersucht das DLR-Team, ob sich Muskel- und Knochenabbau durch künstliche Schwerkraft zumindest abschwächen lassen. 16 Personen werden täglich für einige Zeit in einer Zentrifuge gedreht. Solche Daten sind wichtig für künftige Langzeitmissionen zum Mond oder Mars. Für die Raumfahrt im Liegen gibt es am Ende 16.500 Euro. Und wer in den 60 Tagen doch mal aufsteht, fliegt. Zwar nicht ins All, aber dafür raus.
Rendite vor Miete. Das Wohnungsunternehmen Vonovia stellt sich Kritikern auf der Hauptversammlung. Das ist ein Thema bei Wirtschaft und Gesellschaft. Ein weiteres: falsches Medikament, Schere im Bauch. Die Zahl der Behandlungsfehler steigt. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.